Vis-à-vis.
Frau Nickel, um Sie kurz etwas vorzustellen, Sie beraten Unternehmen in Sachen Führung und Personal. Deswegen reden wir miteinander. Und Sie sind Top 100 Speakerin. Da stolpert die Zunge ein wenig. Speakerin. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Also als Speaker oder Rednerin geht es darum, Menschen mit Vorträgen, die heißen dann Keynotes sozusagen, zu inspirieren. Also das heißt, neben dem Fachvortrag, der den Content liefert, geht es darum, auch über Storytelling und emotionale Dinge Menschen zu inspirieren, sodass sie umdenken, dass sie was mitnehmen, wenn sie aus dem Vortrag rausgehen.
Und Top 100, wer wählt die aus?
Es gibt in Deutschland eben eine Agentur, die hat die Top 100 Speaker und das, so sagt man, sind dann die Besten der Besten.
Das werden wir jetzt testen.
Naja.
Vor Ihrem Buch über die Generation Z, verzogen, verweichlicht, verletzt, lag ein Shitstorm. Was war denn passiert?
Ja, also es war so, dass ich die letzten Jahre mit sehr vielen Unternehmen gesprochen habe, die über diverse Verhaltensweisen junger Menschen gestolpert sind und Probleme hatten. Also so sagte man mir zum Beispiel eine HRlerin, sie haben ein tolles Bewerbungsgespräch gehabt, alles lief weitgehend gut und am ersten Arbeitstag wurde sie geghostet. Also das heißt, sie stand da mit Blumenstrauß, Willkommenspaket und der Einzige, der nicht da war oder die Einzige vielmehr, die nicht da war, war die Kandidatin, die nämlich überhaupt nicht erschienen ist, trotz unterzeichnetem Arbeitsvertrag. Und das, dann dachte ich zuerst, das sind so Einzelfälle und habe aber dann im Rahmen der ganzen Interviews, die ich geführt habe, gemerkt, da gibt es Dinge, die sollten wir diskutieren und habe einen Handelsblattartikel geschrieben, wo ich ein wenig den Finger in die Wunde gelegt habe und dieser ging dann auch sofort viral und dann sprang Fernsehen und alle möglichen Medien auf.
Nun haben Sie sich nach diesem Shitstorm, der ist ja dann nicht nur freundlich, sonst hieße er nicht so, wegen dieses Zeitungsartikels die Generation Z nochmal richtig vorgenommen im Buch. Warum ist diese Generation so interessant und auch so wichtig?
Also der Shitstorm, da haben Sie recht, der ging in beide Richtungen. Einige sagten zu mir, boah, Frau Nickel, würden Sie mit mir mal auf ein Glas Wein gehen? Ich habe sogar einen Heiratsantrag bekommen, um ehrlich zu sein. Und die anderen haben eben gesagt, ja, Oma, halt die Klappe, das geht so gar nicht. Also es war wirklich schon übel und es war für mich, die ich ja nicht so sehr in der Öffentlichkeit bin, wie vielleicht Politiker, schon relativ heftig. Und ich habe aber dann auch gemerkt, dass mir viele zugestimmt haben und viele mir ihre Geschichten geschrieben haben im Zusammenhang mit der Generation Z. Und dann habe ich gefunden, dass das ein Thema ist, was nicht nur die Arbeitgeber angeht, sondern unsere Gesellschaft und bis hin zu den Familien in die Erziehung und habe gefunden, es ist wichtig, dazu auch ein Buch zu schreiben.
Wie grenzen Sie die Generationen ab, wer da nicht so firm drin ist, die derzeit im Job sind? Darauf bezieht sich das ja. Wie werden die voneinander abgegrenzt?
Genau, also man kann natürlich fragen, ist überhaupt der Generationsbegriff so richtig? Ne? Weil die Generationen, die sind so ungefähr, die Geburtsjahrgänge immer um die knapp 15 Jahre. Also die Generation Z sind die von 1995 bis 2010. Also die jetzt zum Beispiel noch am Ende der Schulzeit sich befinden oder gar auch schon studiert haben und in den ersten mit Ende 20 dann schon auch vielleicht schon einige Jahre arbeiten. Und da merkt man schon, da gibt es die, die vielleicht noch Ende der Schulzeit sind, die eine Ausbildung machen und da sind wieder 10 Jahre dazwischen zu jemand, der vielleicht schon ein paar Jahre arbeitet. Also man merkt auch da schon, man muss schon innerhalb der Generation Z auch unterscheiden, vielleicht in die frühe Z, in die späte Z und, was ich auch in meinem Buch ganz klar darstelle, man darf nicht alle über einen Kamm scheren. Natürlich ist keine Generation homogen, also auch meine Generation. Ich bin Generation X zum Beispiel, also nach der Z kommen die Ys, die sogenannten Millennials, die gehen dann bis 1980 und von 1965 bis 1980 die Geburtenjahrgänge ist die X und davor sind die Babyboomer bis 1965 und das sind eben die Menschen, die jetzt in Rente gehen oder schon in Rente sich befinden.
Verzogen, verweichlicht, verletzt. Der Titel des Buches deutet es an. Ihre Analyse zur Generation Z fällt nicht flächendeckend freundlich aus. Wer Spaß an allerhand Episoden aus dem Alltag von Unternehmen hat, die auf Personalsuche sind und was die so erleben, der kommt voll auf seine Kosten. Aber das ist ja gar nicht witzig. Auf der einen Seite suchen Firmen händeringend Nachwuchs, aber viele Junge verachten kapitalistische Erwerbsarbeit. Droht uns wegen dieses Dilemmas, das ja wirklich tief geht, ein wirtschaftlicher Abstieg?
Ja, das ist jetzt natürlich sehr drastisch ausgedrückt, aber wir dürfen natürlich schon genau einfach mal hinschauen und hinterfragen, wie kommt denn diese neue Haltung zur Arbeit zustande bei den jungen Menschen und was passiert denn, wenn wir jetzt nur noch 4 oder 3 Tage arbeiten, weil auch die 4-Tage-Woche, das wollen nicht nur Jüngere, aber auch sehr viel Jüngere und die sagen halt, warum soll ich mich so abrackern, ne? Auch aus O-Ton-Aussage einer Zettlerin, ich kriege doch sowieso keine Rente mehr und mein Vater hat seinen Job verloren, der ist auch unglücklich, ne? mit Ende 50. Also das heißt, wenn jetzt alle sagen, wir machen keine Überstunden mehr, wir schmeißen beim ersten Feedback hin, beim ersten kritischen Feedback im Unternehmen, dann machen wir Unternehmenshopping, sind ein paar Monate da, ein paar Monate da, weil, und das höre ich auch ganz oft, welches Sahnestückchen nehme ich denn wohl, ich kann es mir raussuchen. Und wenn wir die Tendenzen sehen, die eben wie gesagt keine Einzelfälle sind, dann ist es natürlich schon im Hinblick auf unsere Wirtschaft und auf unseren Wirtschaftsstandort Deutschland kritisch. Wobei es auch viele, und das muss man auch dazu sagen, aus den jüngeren Generationen gibt, die natürlich total fleißig sind und was erreichen wollen. Aber die Tendenzen, die da sind, die eben eine andere Haltung haben und Leistungsorientierung ablehnen, die nehmen weiter zu und das ist dann schon bedenklich.
Um es zu unterstreichen, ich bin da ganz bei Ihnen, es geht hier nicht darum, jetzt pauschale Urteile oder gar Verurteilungen abzugeben. Aber ein anderer Aspekt, der sich bei Umfragen innerhalb der jungen Generation auch herausschält, ist, dass viele ihren Traumjob in einer Beamtenstelle suchen. Selbstständigkeit wird wenig angestrebt. Können Sie das auch bestätigen?
Das Spannende ist, dass die Generation Z ein ganz wichtiges Bedürfnis hat und das ist Sicherheit. Weil die natürlich bedingt durch den Lockdown, durch die Corona-Pandemie, je nachdem in welchem Alter sie sich befanden, vielleicht noch in der Schulzeit, also diese Unsicherheit, diese immense Unsicherheit erlebt haben und ein ganz großes Bestreben ist Sicherheit. Und das kann sich darin ausdrücken, dass man einen Beruf wählt, der einen sehr viel Sicherheit gibt. Aber was auch ganz spannend ist, die Sicherheit ist vordergründig wichtig, aber die suchen auch nach Flexibilität. Und das könnte man ja sagen, oh, wie kann sich denn sowas ergänzen, aber gefühlt will es die Generation Z oder viele davon so, wenn sie die Sicherheit haben, selbst auch zu gestalten, die Flexibilität haben, selbst zu gestalten, dann gibt ihnen das wiederum Sicherheit. Und deswegen denke ich auch, dass so Jobs, die einen hohen Sicherheitsfaktor haben, ganz gerne auch genommen werden.
Vis-à-vis im Gespräch mit Beraterin Susanne Nickel über ihr Buch über die Generation Z. Angehörige dieser Generation haben nun allerdings eine prima Verhandlungsposition, wenn es ums Arbeiten geht. Überall werden Mitarbeiter gesucht, beileibe nicht nur Spezialisten, das zieht sich durch die ganze Wirtschaft. Wer dringend Nachwuchs braucht, muss also kalkulieren. Homeoffice nach Gusto, 4-Tage-Woche oder gar 3 Tage, Top-Gehalt, aber keine Überstunden, klangvolle Top-Position ohne Verantwortung. Lässt sich das machen in der Wirtschaft?
Genau, das ist die große Frage, ne? Und wir dürfen ja auch eins nicht übersehen. Wir haben knapp 630.000 junge Menschen, die sogenannten NEETs, die also sich nicht in Training, Employment or Education befinden, die überhaupt nicht sich dem Arbeitsmarkt öffnen, ne? Und da müssen wir uns natürlich als Gesellschaft schon fragen, was läuft da eigentlich schief? Warum wollen junge Menschen entweder gar nicht arbeiten oder so ganz anders arbeiten? Was ist denn mit der Motivation und wie kommt denn so eine Haltung zustande? Und ich denke, es ist wichtig, dass jedes Unternehmen sich selber hinterfragt, welche Kultur haben wir? Haben wir eine Willkommenskultur für junge Menschen? Werden die in ihren Bedürfnissen abgeholt? Wie weit können wir diese Flexibilität bringen? Weil die 4-Tage-Woche, da wissen wir ja alle, da gibt es ja auch ganz große Diskussionen dazu, ist jetzt ja auch nicht unser konkretes Thema, aber das ist ein Kulturwandel, wenn ich eine 4-Tage-Woche einführe, weil es geht ja da schon darum dann, wenn wir die Arbeitszeit reduzieren bei gleicher Bezahlung, was ja die meisten gerne wollen, da muss natürlich auch eine Effektivität dahinter sein, da müssen Prozesse verbessert werden, muss die Zusammenarbeit verbessert werden und deswegen sage ich auch in meinem Buch, einerseits gibt es diese Bestrebungen der jungen Menschen und es ist auch gut so und auf der anderen Seite müssen wir trotzdem schauen, Unternehmen sind ja keine Wohlfahrtseinrichtungen und auch keine reine Coaching-Einrichtungen, sondern es geht darum, Ziele zu erreichen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, Arbeitsplätze zu sichern und deswegen ist es auch wichtig zu schauen, wie schaffen wir es denn, dass alle miteinander anpacken und dass wir eben alle Generationen, nicht nur die Z, sondern auch die Boomer oder die X, meine Generation, die sich vielleicht ein bisschen benachteiligt sogar vorkommen, weil sie merken, die Z, die wird so gepampert, die kriegen 1000 Geschenke und werden geholt und hofiert, wo bin ich denn eigentlich?
Kann das was mit einem Klima zu tun haben, mit Bildung, mit der Anerkennung von Bildung? Die PISA-Studien belegen einen ziemlich katastrophalen Schwund in dieser Hinsicht. Bei den Bundesjugendspielen wird nicht mehr gemessen, wie schnell jemand rennt. Und wenn wir selbst mit der EU vergleichen, arbeiten wir relativ wenig und haben relativ viel Urlaub. Ist der Leistungsgedanke irgendwie aus dem Land verschwunden?
Ich habe so den Eindruck, wir bewegen uns da in eine ungünstige Richtung, nennen wir es mal vorsichtig so. Weil was Sie ansprechen mit den Bundesjugendspielen, dass man quasi den Wettkampf abschafft. Ja? Und es ist doch so, wenn ich jetzt Kinder nehme, ja, wenn ich Kinder sehe, die wollen sich doch aneinander messen. Die Abitur, also da haben Sie ja auch gerade hingewiesen, ne, dass das Abitur auch leichter wird, in Anführungszeichen. Die PISA-Studien haben horrende Ergebnisse und da müssen wir uns natürlich schon fragen, wo bewegen wir uns dahin und ist es nicht wichtig, den Leuten, den jungen Menschen gerade auch zu zeigen, was möglich ist und was Motivation mit sich bringt, dass sie wirklich auch in die Eigenverantwortung gehen und eben nicht nur sagen, ja, das läuft schon irgendwie, ich kann es mir ja sowieso raussuchen, sondern dass sie proaktiv schauen, wo ist meine Stärke, wo kann ich mich hinentwickeln? Und da braucht es natürlich auch ein Schulsystem, da braucht es auch mehr Begleitung für Jüngere. Das habe ich in meinem Buch auch geschrieben, weil oft wissen junge Menschen ja mit 16, 18 noch gar nicht, wo geht es denn hin, wo sind denn meine Stärken? Und ich glaube, da sollten wir auch ansetzen.
Zweifellos, Ihr Buch ist ja auch nicht nur eine in Teilen erschütternde Bestandsaufnahme aus der Welt der Personalabteilungen, sondern es hat durchaus auch beratenden Charakter. Das ist ja quasi Ihr Job. Kommen die beiden Seiten am Ende vielleicht doch zueinander und wie kann das gelingen?
Ich war vor kurzem auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel und da hat der Theo Weigel gesagt, einen wunderbaren Satz, die Freundschaft zwischen den Generationen muss stimmen. Und da habe ich mich sofort gut abgeholt gefühlt, weil ich am Ende meines Buches ja ganz viele Tipps gebe, weil wir brauchen ja alle und es geht ja nicht darum zu spalten. Ich glaube, wir müssen wie bei einer Mediation erstmal, ich nenne es jetzt mal etwas drastischer, den ganzen Mist auf den Tisch legen, also die ganzen Probleme, alles was so schief läuft, was ungünstig ist, um dann am Ende miteinander gemeinsam Lösungen zu finden. Und die finden wir nicht mit Fingerpointing, die finden wir nicht durch Spaltung, die finden wir nicht, indem wir uns nur auf Position beziehen. Ich will aber das, ich will 4 Tage, ich will keine Überstunden, sondern da geht es darum zu schauen, okay, was gibt es für Interessen, was gibt es für Bedürfnisse und wir brauchen alle Generationen. Das heißt, ich empfehle einer Generation Mediation in den Unternehmen, wo man alle Generationen an einen Tisch setzt. Das mache ich auch mit Unternehmen schon und das ist ganz spannend. Sobald man von den Positionen weggeht, Richtung Bedürfnisse und Interessen, dann gibt es so den Zaubermoment in der Mediation, nenne ich das, wo plötzlich sich die Menschen einander öffnen, weil nämlich beispielsweise Wertschätzung am Arbeitsplatz für alle Generationen wichtig ist. Also man schaut dann auch, welche Dinge sind denn verbindend da. Und dann ist es wichtig auch zu sagen, okay, wir brauchen Kompromisse, wir brauchen kooperative Lösungen. Natürlich geht es nicht nur in eine Richtung, wir müssen irgendwo uns in der Mitte treffen und das ist dann auch eine gute Mediation, wenn das gelingt, um dann eben gemeinsam anzupacken und auch wieder Lust auf Leistung, Lust auf Arbeit zu machen, um uns in Deutschland voranzubringen, damit wir nicht noch weiter abstürzen.
Der kleine Handwerksbetrieb, der vielleicht nicht unbedingt gleich einen Mediator, eine Mediatorin holen möchte, um einen Lehrling einzustellen, für den wäre das dann wahrscheinlich aber trotzdem Ihr erster Rat, das Zuhören, das Miteinander sprechen?
Ja, also die jungen Leute wollen eines, die wollen nicht mehr die alten Chefs, die so nur Zahlen, Daten, Fakten orientiert sind, sondern die wollen eine emotionale Abholung, die wollen mehr Coaching als Führungsinstrument und Coaching bedeutet in der Entwicklungsführung, dass ich die Menschen durch Fragen führe, dass es darum geht, Perspektiven zu bauen, dass es darum geht, die Menschen in ihre Stärke zu bringen. Und natürlich muss auch mal eine klare Ansage gemacht werden. Wenn die Hütte brennt, dann diskutiere ich nicht rum, welche Farbe der Schlauch hat oder wer jetzt wie löscht, sondern da geht es darum, klare Ansagen zu machen. Und ich glaube auch für kleine Betriebe, die natürlich ganz besonders unter dem Fachkräftemangel oft leiden und keine Azubis finden, sich schwer tun, für die ist es wichtig, und das schaffen auch sehr viele, diese Beziehungsebene aufzubauen und quasi den jungen Menschen eine Hülle zu geben, ein Zuhause zu geben, wo die sich emotional gut aufgehoben fühlen. Wenn das gelingt, dann kommen die und dann bleiben die auch.
Es muss also nicht auf Bismarck hinauslaufen, den Sie zitieren. Die erste Generation schafft Vermögen, die zweite verwaltet es, die dritte studiert Kunstgeschichte und die vierte verkommt.
Sie haben mein Buch gut gelesen. Nein, muss es nicht. Und es ist eben wichtig, da reinzukrätschen und zu sagen, okay, was können wir denn jetzt tun? Weil es hilft doch auch nichts, jetzt die ganze Zeit zu sagen, oh Gott, die Z, die will nicht arbeiten, die ist faul, was ja auch überhaupt nicht stimmt, ne? Sondern die haben einfach eine andere Haltung zur Arbeit entwickelt. Sondern es geht ja darum, Lösungen zu finden und zu schauen, wie schaffe ich es denn, diese jungen Menschen gut abzuholen? Und bestenfalls ist es doch so, dass die Generation Z ein Booster des Kulturwandels ist, des besseren Miteinander, des wertschätzenderen Arbeitens. Weil viele Unternehmen, die ich berate, die tun so oder sagen nach außen, ja, wir haben eine ganz tolle Führungskultur, es ist Wertschätzung, ist bei uns nicht nur ein Wort, das wird gelebt. Und wenn ich dann so ein bisschen an der Oberfläche kratze und schaue, wie es denn wirklich in dem Unternehmen aussieht, dann merke ich, da ist schon noch ganz viel Luft nach oben. Und deswegen glaube ich, könnten wir auch das jetzt als Anlass nehmen, bestenfalls, um besser zusammenzuarbeiten und um wirklich in eine gute Richtung zu gehen.
Das nehme ich glatt mit in unseren Betrieb hinein. Vielen Dank, Frau Nickel.
Ich komme auch gern bei Ihnen vorbei und wir machen mal einen Generationsdialog. Das würde ich sehr gut finden.
Meine Chefs haben hoffentlich zugehört. Vielen Dank.
Sehr gern. Danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.